Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Am Mikrofon begrüßt Sie Annemarie Stoltenberg und vielleicht haben Sie gerade ein frühes Mittagessen zu sich genommen oder bereiten Ihr Mittagessen zu oder speisen gerade und planen danach einen kleinen Mittagsschlaf, was eine sicherlich gute Idee ist. Vielleicht haben Sie heute Morgen schon jemanden gefragt, ob er gut geschlafen hat. Vielleicht haben Sie selber über Ihren Schlaf und Träume nachgedacht. Vielleicht gibt es jemanden, dem Sie heute Abend eine gute Nacht wünschen. Der Schlaf spielt in unseren Wünschen und in unseren Gedanken doch eine große Rolle und, sagt Professor Dr. Ingo Fietze, auch für unsere Gesundheit. Sie sind Schlafforscher. Sie beschäftigen sich mit etwas, was man Schlafmedizin nennt, Dr. Fietze, und haben jetzt ein Buch geschrieben, Die übermüdete Gesellschaft. Das klingt wie eine kollektive Diagnose. Ist es das?
Fast, ja, wenn man sagt, wenn es mehr als 50% der Bevölkerung oder der Untersuchten betrifft, dann ist es so. Tatsächlich, wenn wir nur von der Müdigkeit ausgehen, dann sagen wir, dass 30-40% der Deutschen tatsächlich chronisch in irgendeiner Art und Weise übermüdet sind. Ein großer Teil davon ist selbst gemacht, das einfach zu kurz schlafen. Und der andere große Teil ist durch die immer mehr werdenden Schlafstörungen bedingt.
Und wodurch kommen Schlafstörungen in so großer Zahl?
Na, es gibt zwei wesentliche Schlafstörungen, die tatsächlich immer mehr zunehmen. Das eine ist die sogenannte Insomnie, das nicht schlafen können, nicht ein- und durchschlafen können. Das nimmt zu, die Insomnie nimmt zu, weil die Auslöser zunehmen. Das heißt, unsere, weiß man selber, merkt man ja in den letzten Jahren, unser Leben wird immer intensiver. Unser Leben wird immer intensiver von innen und von außen. Wir versuchen am Schlaf zu sparen, wir schlafen viel zu kurz. Wir haben mehr Stress, wir haben mehr Schichtarbeit, wir haben mehr Licht, wir haben mehr Lärm, wir werden mehr operiert, gibt mehr Narkosen, es gibt Drogen, es gibt Alkohol. Das sind alles Phänomene, die tatsächlich den Schlaf negativ beeinflussen, zu einer Insomnie, zu einer Schlafstörung führen können. Und das ist der Grund, warum diese Schlafstörungen zunehmen. Und die zweite häufige Gruppe ist nachts Schnarchen und Atmungssätze haben. Da spielt übrigens das Übergewicht auch eine Rolle.
Sie empfehlen bei bestimmten Phänomenen, bei bestimmten Schwierigkeiten mit dem Schlafen, auch bei Kindern zum Beispiel, sich an einen Schlafmediziner zu wenden. Sie sind Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Berliner Charité. Bekommt denn jeder Mensch die Möglichkeit, so einen Schlafmediziner in Anspruch zu nehmen?
Na, da legen Sie so ein bisschen den Finger in die Wunde. Ja, natürlich, gibt es die Möglichkeit, an einen Schlafmediziner zu gelangen. An einen Schlafmediziner zu gelangen, der sich nicht spezialisiert hat, nur auf die Schlafapnoe, also auf die Atmungsstörung, sondern tatsächlich breites Wissen hat, was alle Schlafstörungen betrifft und vor allen Dingen Erfahrung mit vielen anderen Patienten und deren Schlafstörungen, die gibt es tatsächlich nur wenige. Wir gehen davon aus, dass es in Deutschland derzeit 700, 800 sogenannte Schlafmediziner gibt, aber tatsächlich nur wenige, das ist vielleicht ein Dutzend oder zwei Dutzend, mehr nicht, die sich 100% ihrer Arbeitszeit nur um Schlaferkrankungen kümmern.
Und offenbar wäre das ja wichtig, wenn man Ihrer Diagnose, die Sie in Ihrem Buch Die übermüdete Gesellschaft formulieren, glaubt. Sie schreiben darin auch, dass ja verschiedene Disziplinen in der Medizin zusammenkommen in diesem Bereich Schlaf. Was gehört da alles dazu?
Die meisten Schlafstörungen sind letztendlich neurologische Schlafstörungen. Also selbst das Schnarchen und mit Atemaussetzen glaubt man gar nicht, ist eine neurologische Erkrankung, weil einfach die Nerven, die die Muskeln im Rachen ansteuern, dann nachts nicht mehr richtig funktionieren. Sodass also die Neurologie ist ein großes Fachgebiet, die Psychiatrie, die Psychotherapie. Dann haben wir wegen Schnarchen und Atemaussetzern die HNO-Kollegen. Dann haben wir die Folgen von Schlaferkrankungen, sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deswegen spielt Kardiologie auch immer eine Rolle. Die Lungenheilkunde, die Pulmologie aufgrund der nächtlichen Atmungsstörung. Natürlich die Pädiatrie, die Kindermedizin, weil Schlafstörungen, fast alle Schlafstörungen, die wir kennen, auch schon im frühen Kindesalter auftreten können. Ganz von der Forschung abgesehen, wo noch Immunologie, Chronobiologie und andere Fachgebiete eine Rolle spielen, ist tatsächlich die Schlafmedizin extrem interdisziplinär.
Über das Schlafen die Störung des Schlafs, aber auch wie es glücken kann, ein angenehmer Schlaf, sprechen wir hier bei Klassik à la carte in der kommenden Stunde. Jetzt hören wir den 7. Satz aus der Suite für Jazzorchester Nummer 2 von Dmitri Schostakowitsch. Hier bei Klassik à la carte geht es heute um das Thema Schlafen. Zu Gast ist Professor Dr. Ingo Fietze, Schlafmediziner, Schlafforscher, Autor eines Buches mit dem Titel »Die übermüdete Gesellschaft«. Bevor es zu sehr in die Störungen geht, Dr. Fietze, gibt es auch gute Botschaften? Gibt es etwas, was man tun kann für einen gesunden und erholsamen Schlaf?
Die gute Botschaft für alle gesunden Schläfer ist, genießt euren begnadeten Schlaf. Ja? Und letztendlich brauchen sich begnadete Schläfer gar nicht viel Sorgen um ihren Schlaf machen.
Mir kommt es so vor, als ob sich das Schlafen im Laufe eines Lebens auch mehrfach ändert. Mir ist dann aufgefallen, dass für ganz viele Menschen Schlaf ruppiger wird, je älter man wird. Dass man auch das Gefühl hat, man braucht nicht mehr so viel Schlaf wie früher.
Der Schlaf altert mit, macht er. Und das Altern des Schlafes, das äußert sich übrigens in dem häufigen nächtlichen kurzen Wachwerden. Wir nennen das Arousal, so kurze Weckreaktionen. Die nehmen im Alter zu. Die Qualität des Schlafes ändert sich gar nicht groß. Ja, der Tiefschlaf wird etwas weniger. Das ist ja die beste Schlafphase. Aber was sich eben auch nicht ändert, ist die Schlaflänge über 24 Stunden gesehen. Sicherlich ist es im Alter so, dass man vielleicht eher ins Bett geht, eher aufsteht, nicht ganz so lange schläft, aber sich dafür eine Stündchen oder anderthalb Stunden Mittagsschlaf gönnt. Also die Schlaflänge von 7,5 Stunden, die wir heute empfehlen, vom 30. Lebensjahr bis ins hohe Alter, die darf man auch gern splitten, vor allen Dingen im Alter.
Aber so 7,5 Stunden halten Sie für unablässig?
Das ist definiert als gesunder Schlaf. Was wir alle machen, zumindest diejenigen, die unter der Woche einem Job nachgehen oder Schichtarbeiter, dass wir versuchen nachzuschlafen. Also auch ich habe unter der Woche ein Schlafdefizit, komme nicht auf meine 6,5-7 Stunden, die ich gern hätte. Schlafe in der Regel 6 Stunden und gönne mir dann aber das Wochenende zum Ausschlafen. Das sollte man auch machen.
Und Mittagsschlaf?
Mittagsschlaf, also allein das Wort Mittagsschlaf, ja, das hat ja schon so ein negatives Image in Deutschland und wird sich wahrscheinlich auch nicht durchsetzen, da hört sich das Siesta noch besser an. Wir haben einfach nicht diese Mittagsschlafkultur in Deutschland, aber was man machen sollte, ist das Nickerchen oder Powernap oder Minischlaf. Also wenn man nachts zu kurz schläft und man möchte am nächsten Tag aber voll 8-10 Stunden leistungsfähig sein, dann sollte man sich eine Pause gönnen, wo man tatsächlich zwischen, ich sage mal, wenigen Sekunden bis maximal 30 Minuten schläft.
Da hat sich, glaube ich, auch was geändert innerhalb der Gesellschaft. Heute sind auch so viele Menschen ungeheuer stolz darauf, wie viel sie arbeiten müssen. Wenn man Gespräche hört von Menschen, wird immer wieder betont, wie viel Arbeit sie haben. Und das wird auch mit Wucht und Stolz vorgetragen.
Genau, das ist das Problem. Und das Problem ist, geht über alle Altersklassen, ja. Also ich selber persönlich habe ja im Kindergarten noch schlafen müssen, immer mittags. Das war tatsächlich zum Teil eine Tortur, hat mir aber gut getan, hat mir nicht schlecht getan. Ich habe sogar sehr, sehr oft geschlafen, obwohl ich vielleicht gar nicht wollte. Was heute tatsächlich der Fall ist, dass Schlaf immer noch oder eher geworden ist, uncool. Also wer schläft, der schafft nichts oder wer schläft, der ist ein Penner oder wer schläft, der ist faul. Das sind Eigenschaften, die haben mit dem Schlaf am Tage nichts zu tun. Ich sehe ein Beispiel in Japan. In Japan zollt man denen Respekt, die irgendwo sich gerade mal eben hingelegt haben, sei es auf der Parkbank oder mit dem Kopf auf der Tastatur. Weil kurz schlafen heißt, dieser Mensch arbeitet viel. Und das ist das, was wir erreichen müssen. Ja? Man sollte Pausen nutzen zum Schlafen, damit man danach wieder arbeitsfähig ist und nicht die 10. Tasse Kaffee trinken oder wie auch anders den Schlaf bekämpfen.
Dazu passt sicherlich die nächste Musik. Komm, o Schlaf, und lass mein Leid, die Arie der Agrippina aus der Oper Germanicus von Georg Philipp Telemann. Sie hören Klassik à la carte. Heute geht es um das Thema Schlafen. Ingo Fietze hat ein Buch geschrieben, Die übermüdete Gesellschaft, und Sie schreiben darin, dass es ja auch durchaus für unsere Gesellschaft gefährlich ist, wenn wir zulassen, dass so viele Menschen einfach zu wenig Schlaf haben, übermüdet sind. Also man denke an Autofahrer, an Lehrer, Ärzte, Also Menschen, die verantwortlich sind für andere und wo wir uns eigentlich darauf verlassen müssten, dass die ausgeschlafen sind, dass sie nicht übermüdet sind.
Fangen wir mal ganz einfach tatsächlich mit dem Autofahrer oder Busfahrer an. Ja, wer sich heute auf die Autobahn begibt oder wer sich heute in einen Bus setzt, um eine lange Strecke zu fahren, na, der muss doch mal ein Urvertrauen haben, dass der Busfahrer da vorne, wenn er 4 oder 6 Stunden langweilig auf der Autobahn fährt, nicht müde wird und nicht einschläft. Die gute Nachricht, also gefühlt haben für mich der Sekundenschlaf am Steuer gerade bei Berufskraftfahrern abgenommen. Die letzte Nachricht, die ich im Radio gehört habe, dass jemand wegen unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist, das ist jetzt mittlerweile schon 2 Jahre her. Vielleicht hat ein bisschen damit zu tun, dass auch die Fuhrunternehmen um das Problem wissen und dort Regularien eingeführt haben. Denn es gibt ein europäisches Gesetz seit 2016, dass man eben müde kein Auto fahren darf und dass jeder, der Verdacht hat auf eine Schlafstörung, tatsächlich sich jedes Jahr, wenn er Berufskraftfahrer ist, untersuchen lassen muss. Übrigens auch jeder normale Autofahrer, der eine Fahrerlaubnis hat, sollte sich alle 3 Jahre untersuchen lassen. Man darf und soll müde kein Auto fahren. Wenn man einen Unfall baut, dann ist man und auch nicht mehr versichert. Und das ist das Problem der Müdigkeit haben wir nicht nur im Straßenverkehr, das haben wir genauso im Flugverkehr, das haben wir im Schiffsverkehr. Das haben wir übrigens auch selber zu Hause im Haushalt. Ein ganz einfacher Haushaltsunfall durch Ungeschicklichkeit, Ungenauigkeit, nicht konzentriert, passiert viel eher, wenn ich nicht ausgeschlafen habe, als wenn ich ausgeschlafen bin. Und deswegen sagt man, dass der Schlaf der Gesellschaft teuer kommt, weil es viele Haushaltsunfälle, Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle, Ungenauigkeiten, Fehler gibt. Und dies allein, und da sprechen wir noch gar nicht von Schlafstörungen, macht schon einen enormen ökonomischen Schaden.
Denken wir an die Politiker.
Also ich kolportiere mal, dass die Politiker vielleicht tatsächlich auch so einen Schrittzähler am Handgelenk haben und gucken, dass sie fit bleiben. Sie sollten auf ihren Schlaf achten. Ja? Wenn sie dauerhaft kürzer als 6 Stunden schlafen, dann geht es irgendwann an die Gesundheit und an die Lebenserwartung. Das ist nicht klug. Und davon abgesehen, wenn man tatsächlich jede Nacht kürzer als 6 Stunden schläft, was leidet dann am nächsten Tag? Das sind Gedächtnis, Genauigkeit, Geschicklichkeit, Konzentration, Reaktionsschnelligkeit. Naja, und ein Politiker, der jeden Tag wichtige Entscheidungen zu treffen hat, der sollte auch fit sein.
Was kann man denn tun, wenn man Mühe hat, so eine Nacht erholt hinter sich zu lassen? Was kann man tun, um besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen? Gibt es da ein paar Tricks des Schlafforschers Ingo Fietze?
Ja, es gibt vielleicht tatsächlich nur Tricks, weil das Allheilmittel haben wir noch nicht gefunden, sonst bräuchten wir uns gar nicht über Tipps und Tricks unterhalten. Also das Erste ist, dass man sich mehr über den Schlaf beliest, also was passiert im Schlaf, beziehungsweise wann bin ich wach, wann bin ich müde, wie ist dort die Rhythmik. Zum Beispiel wissen die wenigsten, dass man alle 90, 100 Minuten müde wird und dann wieder wach und dann wieder müde und dann wieder wach. Klassisches Beispiel, wenn ich abends vor dem Fernseher sitze und das ist langweilig, ich nicke kurz ein, werde gleich wieder wach und sage, oh, es ist wohl Zeit, zum ins Bett zu gehen. Danach ins Bad gehe, mich vielleicht noch 15, 20 Minuten Bad aufhalte, das Licht anmache, Zähne putze hin und her, nach einer halben Stunde mich ins Bett lege, wundere ich mich, dass ich nicht mehr müde bin oder gerade wach werde. Man muss wissen, wie gesagt, dass man zum Einschlafen oder genau den Moment nutzen sollte, wo man tatsächlich müde wird. Wenn man schon eine Weile müde war, kann es schon zu spät sein. Das ist das eine. Und das Zweite, was wir heute empfehlen, eine sogenannte Screentime, also praktisch offline gehen, für die Erwachsenen 1/2 Stunde, für die Kinder 1 Stunde vor dem Schlafen gehen. Das heißt, ich bin einfach nicht mehr erreichbar. Und was ich die letzte 1/2 Stunde jetzt mal als Erwachsener vor dem Schlafengehen mache, da sage ich immer, da ist alles erlaubt, was gefällt. Hauptsache, es ist nicht teuer und es ist kein Nonsens. Also ob ich das autogene Training mache oder eher ein Buch lese oder den Fernseher anschalte oder das Radio oder ein Hörbuch oder mir eine Geschichte erzählen lasse oder stricke oder To-Do-Liste für den nächsten Tag schreiben, was auch immer. Da ist eigentlich jedem überlassen, was ihm am besten in den Schlaf bringt. Da muss man auch viel ausprobieren.
Es gibt ja auch viele Angebote aus den Errungenschaften der Arzneimittel oder Düfte, Tees, solche Dinge. Was halten Sie von Düften, die einen den Schlaf besser begleiten, Kamille oder...
Na, gerade für jeden sensiblen Schläfer, für diese 1/3 Deutschen, die noch keine wirklich manifeste Schlafstörung haben, da gibt es tatsächlich diese Hilfsmittel. Also es gibt, denken Sie nur an den Lavendelduft, wenn man ihn denn mag und er nicht stört, weil manch ein störter Lavendelduft, der kann dabei gar nicht schlafen, dann soll man ihn gern nutzen. Leider gibt es auf dem Gebiet der, sagen wir mal, Nahrungsergänzungsmittel oder Duftstoffe wenig Forschung und auch wenig neue Angebote, gerade in den letzten Jahren. Ich habe ja viel recherchiert für mein Buch, was ich geschrieben habe. Und dann habe ich festgestellt, in den letzten 3 Jahren gab es nur 2 neue Stoffe, sozusagen die Japaner entdeckt haben. Ja, das eine ist Reiskleie und das andere mit so einem Bohnenkraut, was schlaffördernd sein soll. Als Wissenschaftler versteht man das auch gut, gibt es schöne Untersuchungen dazu, aber das ist einfach noch viel zu wenig. Wir brauchen, da ist die Schlafforschung tatsächlich weit hinterher und um uns, also außer Verhaltensmaßnahmen, andere sozusagen Hilfsmittel zu empfehlen, die uns in den Schlaf bringen.
Es gibt ja auch Schlaflieder. Jetzt haben wir kein Schlaflied, es ist ja auch erst mittags, aber wir haben einen Sonnentanz. Ein Sonnentanz mit den Gitarristen Aldi Meola, Paco de Lucia und John McLaughlin. Bei Classic à la Carte geht es heute um das Thema Schlaf. Im Studio ist Dr. Ingo Fietze, ein Schlafforscher, Schlafmediziner. Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, dass im Schlaf ja auch Wichtiges geschieht. Also zum Beispiel Träume und dass man, wenn man gut und ausreichend schläft, man auch abnimmt. Wie kann das denn sein?
Na, lassen Sie mich zuerst kurz zu den Träumen etwas sagen. Kinder träumen tatsächlich viel mehr als Erwachsene. Und sie träumen eben nicht nur im Traumschlaf, sondern auch noch im Tiefschlaf. Deswegen kann es tatsächlich bei Kindern sein, dass sie dann doch vielleicht mal auch gelegentlich Angst haben, sich ins Bett zu legen oder schlafen zu legen, weil sie einfach negative Erfahrungen, viel zu lange und intensive Träume hatten. Das lässt aber im Alter nach mit den Träumen. Ich sage immer, wenn ein Erwachsener sagt, dass er nie träumt, dann ist er ein begnadeter Schläfer. Warum? Weil träumen tun wir alle. Nur die Wegschwelle im Traumschlaf ist relativ gering. Also wenn man ein schlechter oder sensibler Schläfer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aus dem Traumschlaf wach wird, sehr, sehr hoch. Ich bin ein sensibler Schläfer. Ich kann Ihnen fast jede Nacht meinen Traum erzählen, weil ich leider aus dem Traum sehr oft wach werde. Manchmal leider, manchmal aber auch gar nicht so schlecht. Das ist interessant, was man so träumt. Und gerade als Schlafmediziner gar nicht so schlecht, was man weiß, was da nachts passiert. Von den Träumen zum Gewicht. Man kann tatsächlich im Schlaf abnehmen. Und zwar zweierlei. Entweder man hat ein paar Pfunde zu viel, das ist die Voraussetzung dafür, und schläft einfach sehr schön lange Zeit. Dann hat man viel Zeit, Energie zu verbrauchen und ernährt sich abends so, wie die Köche dieser Republik immer sagen, abends keine Kohlenhydrate. Dann kann das klappen mit dem Abnehmen. Es gibt aber auch eine radikale Variante. Die radikale Variante wäre, ich schlafe tatsächlich jede Nacht 1 Stunde weniger. Also nicht 6 Stunden, wie ich sonst schlafe, sondern nur 5. Dann kann ich auch abnehmen, weil ich einfach viel mehr Energie im Wachsein verbrauche. Muss aber aufpassen, dass ich nicht mehr esse. Denn die Gefahr bei kurzen oder schlechten Schläfern ist, dass man einen ganz anderen Appetit kommt, dass man anders und viel mehr isst. Und deswegen ist es halt meistens so, dass der kurz oder schlechte Schlaf eher zum Übergewicht führt.
Also gilt es, wer schläft, sündigt nicht und wer schläft, isst auch abends keine Süßigkeiten.
Das ist korrekt. Wer schläft, isst keine Süßigkeiten. Und wer nachts schlecht schläft, der isst genau das. Der isst Süßigkeiten. Der geht nicht zum Kühlschrank und holt sich eine Mohrrübe oder ein Salatblatt, sondern sucht die Süßigkeit, sucht den Käse, den Wurst, also was Deftiges.
Das Thema Schlafen ist vielschichtig. Es ist ja auch erstaunlich, dass es Menschen gibt, denen es nichts ausmacht, wenn sie nachts immer mal wieder aufwachen. Viele nutzen die Zeit und lesen dann ein Weilchen, bis sie wieder müde werden. Und es gibt die Menschen, die morgens gequält aufwachen und sagen, ich habe so schlecht geschlafen. Kann es sein, dass man auch unterschiedlich damit umgeht, damit wie man geschlafen hat und das unterschiedlich bewertet?
Aus meiner Erfahrung sagt mir, man bewertet es unterschiedlich, weil man tatsächlich zu wenig Kenntnis hat über das, was dann nachts passiert. Wenn man weiß, dass wenn ich nachts wach werde, erst nach 90 Minuten wieder müde werde, dieses, was ich bereits erwähnte, dieses schlaf-wach-zyklische Verhalten, dass man alle 90, 100 Minuten müde und wach wird, dann macht es mir vielleicht nichts aus, wenn ich nach 3, 4 Stunden Schlaf wach werde und sage, so, jetzt habe ich 90 Minuten Zeit, um, Radio zu hören, irgendwas anderes zu machen, Fernsehen zu schauen, was aufzuschreiben, aufzustehen und mich zu beschäftigen. Und danach lege ich mich hin und weiß, ich kann wieder einschlafen. Aber derjenige, der morgens um 6 Uhr aufstehen muss, vielleicht noch familiär belastet ist, durch Kinder, durch was auch immer zu tun ist, und seinen Schlaf braucht, damit er seinen anstrengenden Job am Tage schafft, der kann tatsächlich, auch wenn er ein relaxter Typ ist, sage ich mal so, schwer damit umgehen, dass ihm 1,5 Stunden Schlaf genommen werden und er nichts dagegen machen kann. Wenn das dann chronisch ist, so der Fall ist, dann muss man tatsächlich mit anderen Mitteln helfen.
Nützt es dann, tagsüber ein bisschen nachzuschlafen, sich eine Yogamatte auszurollen und das nachzuholen?
Ja, leider nicht. Also wir sagen, dass jeder, der kurz schläft, jeder Kurzschläfer am Tag den Schlaf nachholen kann, dafür den Minischlaf, die Yogamatte, das Nickerchen. Aber jeder schlechte Schläfer, wer nachts nicht ein- und durchschlafen kann, der sollte auch am Tage nicht schlafen, weil wenn der nächtliche schlechte Schläfer sich am Tage den Schlaf nachholt, dann werden die Nächte automatisch nie besser. Also Schlafrestriktion, den Schlaf eher kürzen, ist dann schon eher so eine Behandlungsmaßnahme in der Hoffnung, dass der Schlaf nachts dann doch irgendwie wieder besser wird. Und deswegen ist leider für alle schlechten Schläfer das Nickerchen ein No-Go.
Wie ist es mit Medikamenten zum Einschlafen? Kann der Schlaf so schlecht sein, dass man Medikamentenhilfe in Anspruch nehmen sollte?
Bei 5-10% der chronisch Schlafgestörten ist der Schlaf tatsächlich so schlecht. A. B. Der Leidensdruck so hoch. Und C. Die Anforderung am Tage gleichbleibend hoch und man braucht den Schlaf, dass man diesen Betroffenen tatsächlich nur medikamentös helfen kann. Das ist wie mit vielen anderen Erkrankungen. Wir haben für die Schlafstörung keine chirurgische Maßnahme im Angebot. Wir haben keine mechanische Therapie. Wir haben tatsächlich nur die medikamentöse Therapie. Noch sage ich immer allen Schlafgestörten, denn in 10 Jahren gibt es eine Elektrode, die man sich auf die Stirn kleben kann und eine kleine Fernbedienung und man schaltet die Fernbedienung an und schwupps ist man schon im Schlaf. Die sogenannte Neuro- oder Hirnstimulation wird sicherlich die Tablette verdrängen. Im Moment ist eine Schlaftablette die richtige, in den richtigen Händen, mit der richtigen Empfehlung vom Arzt tatsächlich für viele Patienten ein Segen.
Lambert spielte das Stück Sleeping Dogs, also schlafende Hunde. Winston Churchill nannte seine Depressionen immer seine schwarzen Hunde. Können finstere Gedanken, Depressionen, Sorgen, Traurigkeit Feind des Schlafs sein? Dr. Ingo Fietze, Schlafforscher, hier zu Gast bei Klassik à la carte.
Jede, sage ich mal, Befindlichkeitsstörung, welcher Art auch immer, ist Feind des Schlafes. Das ist zum Beispiel jede psychische Erkrankung. Sie hatten die Depression genannt. Es gibt viele andere, Neurosen, Psychosen, Alzheimer, Parkinson. All diese Erkrankungen können Schlafstörungen machen. Jeder Schmerz macht Schlafstörungen. Der Tinnitus, das Ohrgeräusch, Kopfschmerzen stören den Schlaf. Also es gibt ganz viele andere Erkrankungen, Symptome, die den Schlaf stören. Aber unabhängig davon, und das ist halt auch meine Message, unabhängig davon gibt es den angeborenen oder im Laufe des Lebens erworbenen schlechten Schlaf, die sogenannte Insomnie, die Schlafstörung, die hat von der Entstehung nichts mit den anderen Erkrankungen zu tun.
Gibt es Tricks wie das Schlafzimmer freiräumen von elektrischen Geräten, einen Schlafraum schaffen, in dem nichts anderes stattfindet als Schlaf, abends vor dem Schlafengehen nichts mehr essen? Gibt es solche Ratschläge für Menschen, die schlecht schlafen?
Ja, man kann sich ja schlecht den Lebensstandard und den sozialen Umständen hier in Deutschland entziehen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Schickt man 5 junge Studenten, das ist in Freiburg gemacht worden von Schlafforschern, in den Wald. Ohne elektrisches Licht, ohne elektronische Medien, sich selbst versorgend, schlafen, wann sie wollen, am Tage aktiv sein und sich um die Nahrung und das Leben kümmern, dann schlafen diese jungen Menschen nach 3 Monaten alle 1,8 Stunden länger. Allein dadurch, dass sie im Wald leben, die Schlaflänge sich um fast 2 Stunden verlängert. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und deswegen, radikal gesehen, sage ich immer zu meinen Betroffenen, die bei mir sitzen und eine chronische Schlafstörung haben, irgendwie ihren Job aber noch machen wollen, dann aber die Krankenkasse vielleicht die Tablette nicht bezahlt oder sie haben Skrupel, eine Schlaftablette zu nehmen. Die Alternative ist, aus dem Job auszusteigen oder sie zu berenten. Also wenn wir eine chronische Schlafstörung tatsächlich dann nicht effektiv therapieren können mit einer Tablette, dann muss man diese Patienten oder diese Betroffenen tatsächlich aus dem Arbeitsprozess nehmen. Ein chronisch schlechter Schlaf ist mit dauerhaft seine Leistung abrufen nicht vereinbar.
Es gibt ja unterschiedliche Biorhythmen. Kann man sagen, dass jeder Mensch auch zu anderer Tages- und Nachtzeit wach sein möchte und dass man vielleicht helfen könnte bei Schlafstörungen, wenn sich auch Arbeitgeber einstellen könnten auf die Biorhythmen ihrer Arbeitnehmer?
Ja, ich bin ja nicht nur ein Verfechter von Minischlaf und Kurzschlaf, sondern auch von flexibler Arbeitszeit. Das macht Sinn. Ja, also generell muss man aber sagen, dass 80-85% der Bundesbürger sind normallos. Also die haben einen normalen Schlaf-Wach-Rhythmus. Das heißt, man geht zwischen 22 und 24 Uhr ins Bett und schläft dann 6-7 Stunden. Die sogenannte Eule, spät ins Bett, spät aufstehen, oder Lerche, früh aufstehen, früh ins Bett, das macht so 15-20% der Bevölkerung aus. Aber genau für die wären flexible Arbeitszeiten ein unbedingtes Muss. Also man muss eine Lerche nicht die Leistung abrufen lassen müssen abends um 18 Uhr. Ja, da geht's ja, bereitet sie sich ja schon vor für die Nachtruhe. Ja, also man sollte diese Biorhythmen auf jeden Fall mit berücksichtigen als Arbeitgeber. Übrigens im persönlichen Bereich sollte man, wenn man auf Partnersuche ist, schon auch schauen, dass man, wenn man Eule ist, eine Eule findet und nicht eine Eule sich mit einer Lerche paart. Das kann eventuell im ehelichen Leben dann zu Problemen führen.
Ich habe mich überhaupt gewundert, dass in Ihrem Buch Sexualität kaum eine Rolle spielt. Dieses Miteinanderschlafen kann doch auch auf eine ganz wunderbare Weise müde machen. Vielleicht findet das zu wenig statt in dieser Gesellschaft.
Es ist so, dass tatsächlich allein dieses Vergnügen praktisch ein Hormon ausschüttet, die sogenannte Oxytocin, was auch schlaffördernd ist. Also tatsächlich ist man danach müde und kann sicherlich auch besser einschlafen. Für mich ist das so wie mit allen Einschlafritualen oder Einschlaftipps. Das kann man natürlich nicht wie die Gießkanne ausschütten und jedem jetzt so empfehlen. Wer es bisher nicht probiert hat oder nicht beobachtet hat, der möchte das gerne mal ausprobieren. Das sollte die Message sein. Ansonsten, wie gesagt, die vielen anderen Schlaftipps nutzen.
Sie hören NDR Kultur, Klassik à la carte und eben gerade Der Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Im Studio zu Gast ist heute ein Schlafforscher, Dr. Ingo Fietze, Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Berliner Charité. Welche Menschen kommen denn zu Ihnen in dieses Zentrum, in dieses Schlafzentrum und suchen dort Hilfe? Sind das Menschen wahrscheinlich immer mit einer jahrelangen Leidenserfahrung?
Ja, genau. Also auf der einen Seite ist es gut, dass praktisch genau diese Patienten kommen, weil denen soll geholfen werden und die müssen wir auch als Erste sozusagen betreuen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch immer sehr traurig, wenn ich diese langen Leidensgeschichten höre. Tatsächlich ist es so, wir haben viele, viele Schlafstörungen. Es gibt mehr als 50 verschiedene Schlafstörungen, aber man kann sie alle sehr gut diagnostizieren und eigentlich auch gut behandeln.
Was gibt es denn für Hilfestellungen, die man den Menschen, die Schlafstörungen haben, anbieten kann?
Es sind in der Regel Tabletten und übrigens gibt es Schlafstörungen, da haben die Betroffenen überhaupt keine Probleme, Tabletten zu nehmen. Jeder Betroffene, wo die Beine nachts unruhig werden und wehtun, der weiß, dass eine Tablette Abhilfe schafft und der nimmt die auch dankbar an.
Dieses Restless Leg.
Das Restless Leg Syndrom, ja. Jeder pathologisch müde Jugendliche mit einer Hypersomnie oder Narkolepsie nimmt dankend ein Wachhaltemittel an, damit er wieder leben kann, damit er wieder am Leben teilnehmen kann, damit er die Schule schafft, das Studium und seinen Job machen kann und wieder Auto fahren darf. Nur die Insomniker, die schlechten Schläfer, die nehmen die Tablette nicht an, weil diese Schlaftablette eben historisch so einen schlechten Ruf hat. Also wir haben auf der einen Seite die vielen Schlafstörungen, die man mit Tabletten behandeln kann. Und ganz paradoxerweise haben wir eine Schlafstörung, wo wir keine Tablette haben. Das ist Schnarchen mit Atmungsstörungen. Dafür gibt es keine Tablette und deswegen nur ein Hilfsmittel.
Es gibt diese Masken, die man dann aufsetzen muss nachts.
Genau, es gibt diese nicht so vorteilhaft vielleicht aussehenden Masken, die man aufsetzen muss, wo dann Luft in die Lunge geblasen wird, gegen die man ausatmet, eine sogenannte Luftschienung. Gewöhnungsbedürftig, aber sehr, sehr effektiv. Viele müde Schlafapnoiker mögen diese Form der Therapie. Maske auf, nächsten Morgen erholt aufwachen. Und die, die sie nicht mögen, für die gibt es aber heute auch schon alternative Therapien. Das wäre eine Spange in den Mund, eine sogenannte Protrusionsschiene, die den Unterkiefer etwas nach vorn verschiebt. Das ist bei vielen auch die Ursache dafür. Und es gibt auch chirurgische Maßnahmen bei Indikationen, aber wie gesagt, keine Tablette. Jeder Schlafapnoe-Patient auf der einen Seite würde gerne eine Tablette nehmen. Jeder Insomniker, jeder schlechte Schläfer würde gern seine Tablette hergeben und dafür eine mechanische Therapie haben wollen. Also das sind die Schwierigkeiten, mit denen wir im Alltag zu tun haben, unsere Patienten von der Therapie zu überzeugen.
Was halten Sie von den bekannten Hausmitteln, also Milch mit Honig, Kamillentee, Bergamottdüfte, solche Geschichten?
Eine chronische Schlafstörung beginnt dann, wenn sie länger als 3 Monate dauert. Angenommen, ich schlafe schlecht und nutze sämtliche Hausmittel vom Einschlaftee mit Honig bis zu Düften und mir diese Düfte oder dieser Tee nicht innerhalb von 4 Wochen hilft, dann kann ich wohl davon ausgehen, dass ich hier ein Mittel habe, was nicht effektiv ist. Also gern ausprobieren, aber bitte nicht länger als 4 Wochen.
Also Sie gehen davon aus, dass Schlafstörungen so massiv sein können, dass die Schäden, die diese Schlafstörungen auslösen, im Körper heftiger sind als mögliche Nebenwirkungen, Nachteile durch Medikamenteneinsatz.
Also eine Schlafstörung heißt, dass ein Schlafstoff zu wenig und ein Wachstoff zu viel macht. Das ist eine Disbalance da im Schlafwachzentrum. Und Müdigkeit heißt übrigens, dass ein Schlafhormon zu viel, also umgedreht, oder ein Wachhormon zu wenig macht. Bei Müdigkeit muss man ein Wachhormon ersetzen oder ein Schlafhormon blocken. Bei der Insomnie, bei dem schlechten Schlaf, muss man halt ein Schlafhormon ergänzen oder stimulieren oder ein Wachhormon blocken. Jeder Betroffene, wenn man ihm das erklärt, versteht das auch. Ja, und das ist wie vergleichbar mit der Schilddrüsenerkrankung. Habe ich eine Unterfunktion, muss ich Schilddrüsenhormon nehmen. Habe ich eine Überfunktion, muss ich dieses blocken. Damit lässt sich das sehr gut erklären. Und wenn man einmal so ein bisschen Einblick hat, in was ist eine Schlafstörung, wo kommt sie her, dass es keine Befindlichkeitsstörung ist, dass es tatsächlich ein Defekt im Schlafwachsystem ist, gegen den man nicht ankommt selber oder meistens nicht ankommt, dann nimmt man dann irgendwann die Therapie auch an.
Das betrifft den kleinen Teil der schlecht schlafenden Menschen, die wirklich eine Behandlung brauchen. Wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dann gibt es aber auch den großen Teil der Menschen, die einfach nicht berücksichtigen, wie wichtig Schlaf ist für ihr Leben und die sich diese Kostbarkeit nicht ausreichend gönnen.
Ja, und das sollten Sie nicht tun, weil nicht nur der schlechte Schlaf macht krank, sondern auch der zu kurze Schlaf. Wenn ich dauerhaft heißt länger als 5 Jahre, wenn ich länger als 5 Jahre zu kurz oder schlecht oder kurz und schlecht schlafe, dann nimmt der Körper einem das übel. Das heißt, die Lebenserwartung sinkt, man altert eher, Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck, Krebs, Zuckererkrankung ist deutlich höher. Das ist schlichtweg nicht gesund. Und das ist auch eine Message dieses Buches, dass es ist nicht schick, am Schlaf zu sparen. Wir kennen, ich nenne als Beispiel mal Extremsportler. Wenn ich einmal die Welt umsegeln möchte und das dauert fast 1 Jahr, dann weiß ich, in diesem Jahr schlafe ich nicht. Ich kann kaum schlafen. Ich darf mir nur immer Minischlaf gönnen, weil es einfach gefährlich ist dort draußen. Aber nach 1 Jahr ist dann auch Schluss mit lustig. Dann gehört man wieder in einen normalen Schlafwachrhythmus und muss man wieder schlafen. Also man kann den Schlaf schon immer mal eine Weile stressen. Und das ist auch gut so, weil das Schlafwachsystem ist eigentlich ein recht stabiles System, weil sonst hätten alle Schichtarbeiter sowieso schon Schlafstörungen. Aber man darf es eben nicht ausreizen und wenn es länger als 5 Jahre dauert, dann ist das zu weit, zu lang.
Kann man sich eigentlich in der Schlafforschung auf unsere Historie beziehen, also auf Erfahrungen früherer Generationen mit dem Schlaf? Ich denke, dass die Menschen früher anders geschlafen haben. Es gab ja auch noch nicht so gemütliche Betten mit schönen Matratzen, sondern Stroh und da war Ungeziefer drin, das hat gezwickt und gezwackt. Kaum jemand in den einfacheren Kreisen hatte ein Bett für sich allein. Da waren viele andere Menschen dicht aufeinander schlafen müssen oder nebeneinander und sich gegenseitig gestört. Wenn man noch weiter zurückgeht, Steinzeitmenschen konnten sicherlich nicht so ausreichend und in Ruhe schlafen wie wir heute, weil sie auch an ganz anderen Gefahren ausgesetzt waren. Also denken Sie beim Schlafen auch daran, wie frühere Generationen in der Menschheitsgeschichte damit umgegangen sind?
Na, es ist schon so, wie Sie sagen, dass man früher nachts wahrscheinlich von der Qualität tatsächlich nicht besser geschlafen hat. Aber man hat eben tatsächlich auch im Mittelalter noch den sogenannten Mittagsschlaf gemacht. Man hatte Mittagszeit, um Schlaf nachzuholen. Und dieser Slot ist uns halt vollkommen verloren gegangen. Und wir haben zwar heute die bequemeren Betten, aber wir haben auch viel mehr Licht. Das künstliche Licht allein hat uns ja schon Schlafzeit genommen. Wir haben die schöneren Betten, vielleicht das bessere Klima, aber wir haben viel mehr Lärm. Flughafenlärm, Straßenlärm, was es auch immer alles für Einflüsse gibt. Und wir haben heute die elektronischen Medien, die uns bis kurz vor dem Schlafengehen wachhalten. Also es ist schon so, dass die den Schlaf negativ beeinflussenden Faktoren heute deutlich mehr zunehmen oder ein deutlich schweres Gewicht haben, als die, die den Schlaf fördern können. Aber da bin ich aber auch zuversichtlich, denn die Industrie hat gezeigt, dass auf dem immer mehr Gimmicks oder Produkte auf dem Markt erscheinen, die den Schlaf fördern oder besser machen sollen. Da ist vieles dabei, wo man die Finger von sein lassen sollte, vor allen Dingen, wenn es teuer ist. Aber es wird tatsächlich in Zukunft so sein, dass wir sei es mit Licht oder mit Tönen oder mit Geräuschen oder mit magnetischen Wellen oder elektrischen oder elektromagnetischen Wellen den Schlaf werden positiv beeinflussen können. Vielleicht werden wir sogar in Zukunft intensiver schlafen können und brauchen dann nicht mehr Minimum 6, sondern vielleicht nur 5 Stunden Schlaf. Das muss die Wissenschaft der nächsten 5 bis 10 Jahre zeigen.
Wird das erforscht gerade?
Das an Tierexperimenten ist man dran. Man hat bei Tierexperimenten nachgewiesen, man kann intensiver schlafen. Intensiver schlafen heißt, dass man den Tiefschlaf intensiviert. Der ist gekennzeichnet durch so langsame Hirnwellen, die wir aufzeichnen. Und wenn man die Amplitude, diese Größe der Hirnwellen beeinflussen kann, man kann sie größer machen, dann geht man heute davon aus, dann ist der Schlaf tatsächlich intensiver. Ob das denn auch gesünder ist, das sei dahingestellt.
Dann kümmern wir uns lieber um den nächstliegenden Schlaf. Vielleicht haben Sie jetzt Gelegenheit für ein kleines Powernapping. Wir danken Ihnen schön fürs Zuhören. Ihnen und Ihrem Buch »Die übermüdete Gesellschaft« wünsche ich alles Gute, Professor Dr. Ingo Fietze. Vielen Dank, dass Sie im Studio Auskunft gegeben haben zum Thema Schlaf und wie Schlafmangel krank machen könnte. Erschienen im Rowohlt Verlag.
Ja, auch Ihnen herzlichen Dank und ich hoffe, Sie sind eine begnadete Schläferin.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.